Hallo Freunde der Sonne und Kinder der Nacht. Jetzt gleich kommt das Interview aus unserer 50. Ausgabe des Realitätstheorie-Podcasts. Falls ihr doch den ganzen Podcast inklusive Interview anhören wollt, schaut noch einmal in den Podcast-Feed. Die reguläre 50 müsste direkt neben dieser Veröffentlichung auftauchen. Heute haben wir ein etwas anderes Format. Ich habe einen Interviewpartner, der zu meinem heutigen Science-Thema tatsächlich passt, gefunden. Das ist der Sebastian Klaus, ist CEO bei Atmos Space Cargo. Und wir haben uns, erstmal hallo.
Ja, hallo.
Genau. Es ist schön, dass du das einrichten konntest, dass wir uns unterhalten können, weil du bist definitiv am Puls der Zeit dran, was das Thema angeht. Und wir haben uns, woher weiß ich das? Wir haben uns vor einem Jahr in Stuttgart auf einer Netzwerkveranstaltung einmal kennengelernt und uns da auch schon ganz gut unterhalten. Und ich fand das Thema damals schon super spannend. Und deswegen, ja vielen Dank, dass du hier über dein Raumfahrtthema berichtest. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich dich erstmal fragen, oder für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre das ganz spannend, wer bist du eigentlich? Also, kannst du ein bisschen über dich erzählen?
Ja, gerne, gerne. Ich bin Sebastian, ich bin 36 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und ich war eigentlich schon mein ganzes Leben ein Raumfahrt-Nerd, kann man glaube ich wirklich sagen. Ja, also ich habe schon als Kind die ganzen Geschichten über Apollo und über das Space Shuttle verschlungen und als ich 17 war, da ist Spaceship One in den Weltraum geflogen, dieses Touristenraumschiff von Sir Richard Branson. Und das war für mich so der Aufwachmoment. Ja? Also da habe ich gedacht, auf einmal jetzt können Privatleute das machen, was früher nur die NASA oder das DLR machen konnte. Ja? Ja. Und da von dem Moment an hatte ich auf einmal hervorragende Noten in Mathe und Physik genommen. genau, und ich habe mir dann damals überlegt, wie ich das anstelle, dass ich in diese Industrie reinkomme. Das ist ja auch nicht so einfach. Ne? Ich habe mir dann gedacht, ich muss Luft- und Raumfahrttechnik irgendwie studieren und habe mich dann entschieden, mich als Offizier zu bewerben bei der Bundeswehr und habe dann in München an der Universität der Bundeswehr auch tatsächlich Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, ich wusste eigentlich damals schon relativ genau, was ich machen wollte. Ich wollte unbedingt meine Bachelorarbeit auch zum Thema atmosphärischer Wiedereintritt halt schreiben, also genau das Thema, worüber wir heute auch sprechen. Ja. Und das ging damals in München gar nicht an der Bundeswehr-Universität. Also da gab es keine richtigen Experten für das Thema. Und dann habe ich mich kurzerhand einfach an das Institut für Raumfahrtsysteme in Stuttgart an der Uni gewandt. Und habe dort dann meine Bachelorarbeit geschrieben. Der Professor Herdrich, der den Bereich atmosphärischen Wiedereintritt dort leitet, war damals quasi Betreuer für meine Bachelorarbeit. Und dann sind wir einfach gut im Austausch geblieben. Und danach habe ich dann meine Masterarbeit bei Airbus Defence and Space geschrieben und war dann insgesamt 14 Jahre lang Offizier bei der Bundeswehr und habe da dann auch Sachen gemacht, die eigentlich mit der Raumfahrt überhaupt gar nichts zu tun haben. Ne? Also ich war unter anderem auch in Afghanistan und in Afrika. Und aber was ich da immer gemacht habe, ist, ich habe halt immer große Teams geführt. Und Raumfahrt ist ja am Ende des Tages irgendwo schon ein Teamsport. Das macht man nicht alleine. Und ich glaube, das hilft mir jetzt ganz, ganz massiv bei dem, was wir bei Atmos machen.
Ja, spannend. Das heißt, du hattest tatsächlich schon von Anfang an das Ziel, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist, aber musstest dich dann irgendwie anpassen an die Gegebenheiten dessen, was du vorgefunden hast, an Ausbildung etc. Okay.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und gerade als wir losgelegt haben dann mit der Firma, da war es auch so eigentlich klassisch wie in so einem Startup. Du weißt eigentlich nur, mit welcher Technik du das Ganze angehen willst, bist dir aber noch gar nicht so ganz sicher darüber, welche Kunden denn die richtigen sind. Also dieses Thema Product Market Fit. Und wir haben ganz am Anfang gedacht, wir würden diese Technologie entwickeln, um Raketenstufen zurückzubringen. Also um Small Launcher wiederverwendbar zu machen, so wie jetzt SpaceX eben auch die großen Launcher wiederverwendbar hat. Und haben dann festgestellt, es ist unglaublich schwer zu verkaufen in dem Bereich. Und haben dann im Austausch mit Kunden und auch mit Investoren einen sogenannten Pivot hingelegt. Also wo das Startup dann von einmal in eine komplett andere Richtung geht und haben uns dann konzentriert auf das Thema Biomedizin im Weltraum. Und das ist das, was wir jetzt, ja, worauf wir uns konzentrieren.
Ja, das ist begegnet einem auch in der Science-Fiction-Welt sehr häufig. Das ist tatsächlich da auch, ja, gibt es viele Themen, in die es reingeht. Vielleicht können wir da nachher sogar noch drüber reden, ob da vielleicht das ein oder andere Projekt dir schon vorschwebt oder ihr was angebahnt habt, was vielleicht, von dem man vielleicht demnächst was hören könnte. Ansonsten, du meinst jetzt, dass du hast da jetzt bei der Bundeswehr hast du ja schon das, ich sag mal, das Führen von größeren Gruppenmenschen üben können in der Praxis. Kannst du da irgendein Beispiel nennen, von dem du erzählen kannst, dass mich das ungefähr vorstellen kann, weil es ist für mich jetzt sehr abstrakt.
Ja, absolut. Ich sage eigentlich immer, ich war Bergungsspezialist bei der Bundeswehr und ich nenne dir mal vielleicht ein einigermaßen anschauliches, konkretes Beispiel. Wenn du beispielsweise sowas wie einen Hubschrauberabsturz gehabt hättest jetzt in Afghanistan und es würde jetzt darum gehen, eben diese Crew zu retten oder das Material zu bergen, das wäre dann so mein Job gewesen. Ich habe typischerweise so zwischen 20 und 80 Personen dann geführt da. Und das Interessante ist eigentlich, die Probleme, die du halt lösen musst, sind eigentlich immer die gleichen. Du arbeitest unter sehr viel Stress. Du musst vernünftig planen, du musst die richtigen Leute zusammenbringen. Und ja, und die Hälfte der Zeit löst du eigentlich mehr so die zwischenmenschlichen Probleme. Gar nicht so sehr, dass, ja, ob das jetzt um den militärischen Aspekt geht oder einen Raumfahrtaspekt. Es geht eigentlich immer um Menschen. Und ich glaube, das hilft halt schon massiv.
Ja, cool. Dann hast du jetzt schon ein bisschen angefangen, über deine Firma zu erzählen. Das heißt, du bist jetzt der CEO. Jetzt könnte man natürlich böse sagen, ja, dann machst du auch gar nichts mehr mit der Raumfahrt, sondern du führst nur noch die Leute.
Das ist auch gar nicht so böse. Also ich bin vielleicht noch 10% meiner Zeit selber beim Engineering dabei.
Okay.
Und den Rest der Zeit verbringe ich eigentlich damit, dass ich ganz viele Gespräche habe mit Investoren natürlich. Wir sind ja finanziert durch Risikokapitalinvestoren, mit Kundengesprächen und dann auch ganz viel Thema Human Resources, also ja, die richtigen Leute zusammenbringen im Endeffekt, weil du brauchst ja wirklich, ja, hervorragende Ingenieure, um sowas anzupacken.
Okay, und die habt ihr dann offensichtlich, wenn es dann weitergeht.
Ja, also wir sind jetzt etwas mehr als 40 Mitarbeiter in der Firma und also ich hab zum Glück auch noch drei Co-Gründer mit dabei, die wirklich richtig Raumfahrt erfahren sind. Ja, das hilft natürlich, ja. Also meine Stellvertreterin Martha war vorher Sicherheitsingenieurin für die Ariane 5, also die größte europäische Rakete. Unser Cheftechnologe Jeff, der hat 20 Jahre lang bei Airbus Defence and Space in Friedrichshafen die großen Spezialsatelliten gebaut, also sowas wie das ATV Jules Verne, ja, also die Versorgung der Internationalen
Ja,
Raumstation,
okay.
oder Herschel, das europäische Hubble-Teleskop, sage ich mal, ja. Und der vierte im Bunde ist der Chris, der kommt tatsächlich auch vom DLR. Ja. Er war stellvertretender Leiter der Abteilung für Lande- und Explorationstechnologie beim DLR Bremen. Und eine ganz spannende Mission, die Chris und Jeff zusammen gemacht haben damals, war dieser Mascot Hayabusa 2 Lander, also
Okay.
diese Mission zu einem Asteroiden, der Millionen Kilometer von der Erde entfernt geflogen ist. Und dort haben sie eben diesen Lander abgesetzt. Also da kann man wirklich sagen, also meine drei Co-Gründer, die sind extrem erfahren in der Raumfahrt. Also wir bringen zusammen ungefähr 40 Jahre Raumfahrterfahrung zusammen. Und ja, mittlerweile ist das Team über 40 Personen stark. Ne?
Ja, verrückt. Dabei hieß, also die Firma hieß ja nicht immer Atmos Space Cargo, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, genau. Die hat angefangen als Klaus Space Transportation und wir haben uns dann umbenannt, als wir diesen Pivot gemacht haben, ne? Also als wir
Okay.
Investoren reingebracht haben und uns von Raketen zurückbringen auf Biomedizin konzentriert haben. Ja.
Okay. Aber das heißt, das Gründerteam, das war dann damals schon bei Klaus, jetzt muss ich gestehen, Space Cargo oder wie hieß es damals noch? Ich hab's.
Space Transportation hieß es
Space
noch. Ja, genau.
Transportation,
Also
ja.
Martha und Jeff waren von Anfang an mit dabei und Chris ist dann ein kleines bisschen später mit dazugekommen. Genau, aber im Endeffekt sind wir vier zusammen, sind die Co-Gründer.
Okay. Sehr schön. Ja, was macht ihr denn so bei Also so tagtäglich vielleicht, aus dem Blickwinkel betrachtet.
Ja, also bei uns ist jetzt gerade eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wir jetzt gerade in der Endmontage sind von unserer Phoenix-Kapsel. Und Phoenix, musst du dir vorstellen, das ist eine kleine Wiedereintrittskapsel, ungefähr 200 Kilogramm schwer, so groß wie eine große Waschmaschine, ja, also 1,5 Meter Durchmesser, 1,2 Meter Länge. Und diese Kapsel hat eine Kapazität von 100 Kilogramm Nutzlast für zum Beispiel Biomedizinexperimente. Und das Spannende ist, wir sind jetzt in der Endmontage für den ersten Testflug. Und dieser Testflug wird Anfang nächsten Jahres stattfinden auf der SpaceX Bandwagon 3 Mission. Und wir werden dort einen relativ kurzen Raumflug machen, aber der ist orbital. Also sprich, wir fliegen fast zweimal um die Erde drumherum und treten dann in die Atmosphäre wieder ein, und zwar zusammen mit der Oberstufe der Falcon 9. Also sprich, die Falcon 9 Oberstufe führt diesen Deorbit Burn durch. Danach trennen wir uns dann und die Falcon 9 Oberstufe brennt in der Atmosphäre weg. Und unsere Kapsel testet dann diesen aufblasbaren Hitzeschild, den wir nutzen. Und ich glaube, jetzt kommen wir näher an das Hauptthema von deinem Podcast.
Ja, genau. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir die Richtung abbiegen. Ich habe noch gesehen, hast ja schon erzählt, dass ihr mittlerweile 40 Leute seid, und du dich sehr viel um Funding kümmert. Das scheint zumindest von außen betrachtet ja ganz gut zu laufen bei euch. Soweit ich es mitbekommen habe, war es jetzt für Startups in den letzten 2, 3 Jahren doch eher schwierig, Geld zu bekommen. Aber in New Space funktioniert es da besser? Habe ich das richtig interpretiert?
Also es ist grundsätzlich sehr, sehr schwierig, ne? Wir haben das selber auch mitbekommen. Wir wollten eigentlich auch schon 2022 eine Funding-Runde durchführen und da war eben gerade die Ukraine-Krise ganz akut und Wirtschaftskrise noch obendrauf. Also es ist dann schon sehr, sehr schwierig, Geld zu raisen. Aber du hast natürlich recht, New Space ist aktuell. Also ganz viele Investoren gehen jetzt auch zum allerersten Mal an dieses Thema Space ran, gerade in Europa. Und was jetzt noch dazu kommt, ist halt, in Europa hat man halt auch festgestellt, dass wir leider den Amerikanern 10 bis 15 Jahre hinterher sind. Ja, also da ist richtig viel Aufholbedarf, und dementsprechend investiert da jetzt gerade auch die ESA mit kommerziellen Programmen, die Europäische Kommission, European Innovation Council. Also da gibt es ganz viele verschiedene öffentliche Fördermittel auch, die jetzt genau in diese Richtung gehen, dass wir diesen Vorsprung der Amerikaner wieder einholen. Und das ist natürlich eine super Zeit, wenn du jetzt das Glück hast, mit einem Startup in dem Zeitraum im New Space-Bereich reinzugehen.
Ja, vor allen Dingen, wenn das dann auch noch funktioniert, dann habt ihr ja natürlich einen großen Schritt für uns, für die europäische Raumfahrt noch beigesteuert, dass man gut zurückkommt. Das werden wir aber gleich vielleicht noch rausfinden. Wie, jetzt erzähle ich tatsächlich mal was zu dem Science Fiction, um den es geht. Wenn das jetzt hier in dem großen Podcast drin ist, dann haben das die Hörer schon alle mitbekommen. Aber wir haben ein Buch, das ist von Janus, das heißt Janus und ist von Philipp P. Peterson, wobei Philipp P. Peterson deutscher Autor ist. Das ist nur ein Autorenname, nenne ich das jetzt mal. Bürgerlich habe ich jetzt gerade nicht vorliegen, aber das heißt ja dann nochmal anders. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um einen Wettlauf zum Mars. Also auf dem Mo ich reiße es mal kurz ab, auf dem Phobos-Mond ist ein außerirdisches Artefakt entdeckt worden, das eigentlich schon die ganze Zeit da war, aber das halt als natürliches Objekt ja missverstanden wurde, bis man das dann mitbekommen hat. Und dann gibt es ja eine internationale einen Wettlauf. In dem Fall ist es dann Russland mit China zusammen gegen die westlichen, oder was heißt gegen, ja, es ist ein Wettlauf gegen die westlichen Staaten. So ein bisschen wie zum Mond halt auch, in dem dann möglichst schnell und halt in sehr, sehr kurzer Zeit versucht wird, eine Mission zum Mars oder zu Phobos genau genommen, zu dem Mond auf die Beine zu stellen und umzusetzen. Und ich sag mal, die westliche Strategie ist da, ein Bremsmanöver, ein Aerobraking in der Marsatmosphäre durchzuführen und das mit einem aufblasbaren Hitzeschild. Und es sind, ja, da, das ist schon mal die Analogie. Vielleicht können wir nachher noch drüber reden, ob das mit eurem auch ginge. Und jetzt bist du der Experte für mich. Deswegen frage ich dich gleich mal, wie funktioniert denn so ein aufblasbarer Hitzeschild? Vielleicht steigen wir so ein. Was ist
Ja,
das?
ich glaube, ich würde da gerne ein bisschen mehr ausholen, sage ich mal,
Klar.
was die Geschichte des atmosphärischen Wiedereintritts angeht. Also atmosphärischen Wiedereintritt hat man zum ersten Mal in den 50er Jahren versucht. Und damals war das Ziel eigentlich, dass man einen Sprengkopf wieder zurückbringt. Also, dass man im Endeffekt mit einer Rakete interkontinental irgendwo eine Atombombe durch die Atmosphäre durchbringt. Und das halt so schnell und zuverlässig wie möglich. Und das Problem, was du halt hast bei jedem atmosphärischen Wiedereintritt, ist, du fliegst so extrem schnell, dass die kinetische Energie, die eben dann gespeichert ist in deiner Kapsel oder in deinem Sprengkopf, so groß ist, dass eigentlich jedes Material sofort verdampfen würde, wenn du das eins zu eins umwandelst. Und damals hat dann die NASA und auch das US-Verteidigungsministerium sehr viel geforscht in dem Bereich. Und man ist dann mit einer Lösung gekommen und diese Lösung nennt sich ablativer Hitzeschild. Also ein ablativer Hitzeschild ist im Endeffekt ein Hitzeschild, der idealerweise schon mal relativ flach vorne ist. Weil wenn er flach ist, dann staut sich sozusagen die Luft, die Atmosphäre vor dem Hitzeschild, es bildet sich eine Schockwelle und diese Luft, ja, agiert sozusagen als eine Art Isolierung zwischen dieser extrem heißen Schockwelle und der Oberfläche, die dann vergleichsweise kalt ist. Ja. Und da hat es damals dann bei der NASA Herrn Allen und Herrn Eggers gegeben, die dort sehr viel geforscht haben, was dieses Thema Blunt Body Reentry angeht. Und so hat man dann in den 50er und 60er Jahren ablative Hitzeschilder entwickelt. Und ich sag mal, der Höhepunkt dieser Technologie war dann vielleicht die Apollo-Wiedereintrittskapsel, die dann direkt vom Mond aus in die Atmosphäre eingetreten ist. Und ja, bei so einer Kapsel, da hat man dann wirklich extreme Temperaturen auf dem Hitzeschild, ne? Genau, und dann hat man das Ganze weiterentwickelt. Also irgendwann in den 70er, 80er Jahren hat man dann sich überlegt, es wäre doch schön, wenn man diesen Hitzeschild mehrfach verwenden könnte. Also wenn man statt ablativen Hitzeschilden, die wegbrennen, wiederverwendbare keramische Hitzeschilde hätte. Und das hat man dann beim Space Shuttle angewandt. Und man hat eben diese keramischen Kacheln entwickelt und hat dann auch festgestellt, dass sie tatsächlich auch wiederverwendbar sind, aber dass immer wieder Probleme auftraten mit zum Beispiel Kacheln, die abgefallen sind, mit Kacheln, die beschädigt wurden beim Start oder auch bei der Landung, beim atmosphärischen Flug dann. Die sind also sehr, sehr empfindlich. Und so hat man dann zwar ein wiederverwendbares Hitzeschild gehabt, aber der Aufwand für diese Wiederverwendung war teilweise höher, als wenn man es einfach weggeschmissen und neu gemacht hätte. Und dann hat die NASA Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre angefangen zu experimentieren mit aufblasbaren Hitzeschilden. Und da gab es ein Projekt, das nannte sich HIAT, also Hypersonic Inflatable Atmospheric Decelerator. Und dort hat man dann erstmal suborbitale Flüge durchgeführt, also sprich auf Föhnforschungsraketen. Und hat dann eben gezeigt, dass diese Technologie grundsätzlich erstmal funktionieren kann. Und jetzt vor 2 Jahren hat es ein sehr, sehr interessantes Projekt gegeben der NASA, das nannte sich LOFTED, also Low Earth Orbit Flight Test of an Inflatable
Okay.
Decelerator. Und mit diesem LOFTED hat man tatsächlich 1500 Kilogramm Masse aus dem niedrigen Erdorbit erfolgreich zurückgebracht.
Und das
Mit dem
von
Space Shuttle.
orbitaler Geschwindigkeit auch, richtig?
Von orbitaler Geschwindigkeit,
Ja,
genau.
okay.
Ja. Und das ist natürlich ein absoluter Durchbruch gewesen. Und du hörst es schon raus, es ist gerade mal 2 Jahre her. Ne? Das
Ja,
ist also wirklich
klar.
der letzte Stand der Technik. Und in Europa gibt es jetzt ein Projekt, was auch in die Richtung geht. Das nennt sich EFESTO. Und die letzte Version von diesem EFESTO-Projekt heißt Icarus. Und das wird geführt durch die Firma Deimos Space aus Spanien. Und da gibt es ein großes Konsortium, das jetzt insgesamt 15 Millionen Euro Förderung von der Europäischen Kommission bekommen hat, um eben auch so eine Technologie für Europa zu entwickeln. Mit dem langfristigen Ziel, dass man Oberstufen von Raketen zurückbringt durch die Atmosphäre und dann wiederverwenden kann.
Das klingt doch eher nach dem, was ihr ursprünglich mal vorhattet.
Genau das, ja. Und interessanterweise haben wir tatsächlich auch den Zuschlag bekommen, Teil von diesem Konsortium zu werden, aber erst nachdem wir schon diesen Pivot gemacht hatten.
Ja.
Also, so spielt das Leben halt manchmal, ne? Genau, also wir sind auch ein Teil davon und entwickeln das mit. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, wie funktioniert denn das überhaupt, also so ein Inflatable Heat Shield?
Beziehungsweise vielleicht, ich weiß jetzt nicht,
Ja.
was du erzählen willst, aber was unterscheidet jetzt den Inflatable Heat Shield von den keramischen Kacheln und dem Ablativen? Also
Ja.
warum ist der plötzlich ganz anders?
Ja, ich glaube, wir können ja ruhig ein bisschen technisch sprechen hier, ne? Also deswegen.
Ja, also wir müssen es nicht übertreiben. Von mir aus gerne. Ich werde das vielleicht dann zwischendurch nur versuchen zu übersetzen. Das machen wir dann auch immer, wenn ich mit Benjamin rede, dann sind wir zwei Physiker untereinander und dann merkt man manchmal selber nicht, dass man jetzt ein bisschen,
Nachgerichtet, ne?
ja,
Ja.
vielleicht im Vokabular abrutscht, nenne ich das dann. Aber da kann ich dann einspringen, soweit ich das kann.
Ja, genau, dann bremst mich einfach.
Genau.
Also der wesentliche Punkt, um den es geht, ist der sogenannte ballistische Koeffizient. Und der ballistische Koeffizient, der sagt so viel wie viel Kilogramm Kapselmasse werden von einem Quadratmeter Hitzeschild abgebremst. Ja? Um da mal ein paar Zahlen zu nennen, also so eine Sojus-Kapsel zum Beispiel, eine russische Sojus, die hat ungefähr 700 Kilogramm pro Quadratmeter. Ja? Und wenn so eine Kapsel in die Atmosphäre eintritt, dann bremst die erst relativ weit unten in der Atmosphäre, also in den dichten Atmosphärenschichten, so bei 40, 50 Kilometer. Und da wird der Hitzeschild dann aufgrund von dieser dichten Atmosphäre und den extremen Geschwindigkeiten sehr heiß, also über 2000 Grad Celsius. Da bleibt dir dann nichts anderes übrig, als so einen ablativen, wegbrennenden Hitzeschild zu nutzen. Wenn du jetzt sowas hast wie ein Space Shuttle oder wie ein Starship, jetzt auch von SpaceX, ja, dann haben wir einen ballistischen Koeffizienten, der ist nur noch bei 100 oder 200 Kilogramm pro Quadratmeter. Und das bedeutet, du bremst schon viel weiter oben, so bei 60, 70 Kilometer Höhe. Und dann hast du auch nur noch ungefähr 1500 Grad Celsius an den heißesten Stellen. Und wenn du jetzt einen Inflatable nutzt, so wie in unserem Fall, dann ist der ballistische Koeffizient extrem niedrig. Dann liegen wir so ungefähr bei uns bei 10 Kilogramm pro Quadratmeter. Und das bedeutet, dass wir schon in der Höhe von 80 oder 90 Kilometern in der Atmosphäre abbremsen. Und das heißt, die heißesten Temperaturen, die wir erwarten, sind gerade mal in der Größenordnung von 1000 oder 1100 Grad Celsius.
Also
Was macht den?
vielleicht kann ich da eine kleine
Ja.
Analogie dazwischen werfen. Das ist
Ja.
so wahrscheinlich so ein bisschen wie wenn man aus dem Flugzeug springt, mit und ohne Fallschirm. Der
Genau.
ballistische Koeffizient von einem selbst ist halt nicht besonders, nee, der ist relativ hoch, so rum muss man es dann sagen. Dann fällt man halt bis zu 200 km/h schnell und mit dem
Ja.
Fallschirm deutlich langsamer und dadurch kann man es dann auch überleben. Und da ist wahrscheinlich dann bei euch ziemlich auch das Ziel der ganzen Sache, dass man es, also dass das Gefährt dann den Eintritt wieder überlebt.
Ja, genau, das ist eine super Analogie. Ja, also ich springe selber auch Fallschirm und habe das auch zur Militärzeit, sage ich mal, gelernt. Und das ist eigentlich genau das, was du jetzt sagst. Also das macht den Unterschied, dass du einfach auf einmal viel mehr Fläche hast. Genau. Ja, und es ist eben dann halt so, du kannst ja jetzt nicht bei so einem Kapseldesign kannst du die Kapsel halt nicht beliebig groß machen. Also du kannst die Fläche nicht beliebig groß machen, weil diese Kapsel, die muss ja noch in die Rakete reinpassen oder auf die Rakete draufpassen. Aber bei einem aufblasbaren Hitzeschild, da wächst der Hitzeschild ja sozusagen erst. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir passen, wenn wir gepackt sind mit der Phoenix-Kapsel in so einen SpaceX Transporter XL-Slot rein. Also da ist die Kapsel vielleicht 1,5 Meter groß. Aber wenn wir aufgeblasen sind, dann hat der Schirm 6 Meter Durchmesser. Ja, also da haben wir im Endeffekt unsere Fläche verzwanzigfacht. Und das macht den Unterschied.
Okay, und wann wird denn der Schirm ja aufgepustet, sage ich jetzt mal? Oder beziehungsweise vielleicht vorweg, wie groß ist denn der Anteil des Schirms oder des aufblasbaren Segments an der Kapsel, wenn es noch verpackt ist? Das konnte ich mir gerade noch nicht vorstellen.
Also du kannst dir vorstellen, unsere Nutzlastbucht, also da, wo wir quasi die Experimente reinpacken, die ist so ungefähr 75 cm im Durchmesser und ungefähr 90 cm lang. Also wir haben sehr, sehr viel Nutzlast tatsächlich innen drin. Nur mal zum Vergleich, wenn du so eine klassische Wiedereintrittskapsel hast, die so geformt ist wie eine Apollo oder eine Dragon-Kapsel, die sind ja konisch. Ja? Und in diesen konischen Bereich kriegst du halt ganz schlecht deine Nutzlast rein. Bei uns ist es so, das ist ein Zylinder und um den Zylinder drumherum wird quasi dieser aufblasbare Hitzeschild drumherum gerappt, sage ich mal. Das heißt, wir haben eine sehr gute Ausnutzung des Volumens in dieser Kapsel.
Also der ist komplett drumherum, habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Und an einem Ende des Zylinders sozusagen hast du dann den den zentralen Teil des aufblasbaren Hitzeschildes, und das ist ein fester Teil, also das ist ein keramischer Teil, der sozusagen die Nasenkappe, die Spitze sozusagen darstellt.
Das heißt, er ist auch dann nicht mehr zylindrisch, sondern ist dann konisch geformt und die mit einer Spitze, die sozusagen vorweg fliegt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Der aufgeblasene Hitzeschild, der hat dann die Form von einem Konus, also sozusagen eigentlich wie ein Federball, sage ich mal. Ja, ein
Ah ja.
bisschen stumpfer als ein Federball. Und die Nase von dem Federball ist dann eben dieser keramische, feste Hitzeschild.
Okay. Und genau, dann war ja die nächste Frage, wann wird es denn aufgepustet? Ich frage jetzt tatsächlich, weil um ein bisschen Drama aufzubauen in dem Buch, haben die unmittelbar vor dem eigentlichen Aerobraking-Manöver den Hitzeschild aufgepustet, was mir schon im ersten Moment etwas spät vorkam, was dann natürlich schiefgegangen ist. Aber glücklicherweise hatten sie eine zweite Druckpatrone installiert, die dann sofort dann eingesprungen ist und das Hitzeschild aufgepustet hat. Wie sieht das bei euch aus? Lasst ihr es auch so lange drauf ankommen, bevor er wieder eintretet? Oder macht ihr den vielleicht ein
Ja,
bisschen früher auf?
tatsächlich, wir wollen es natürlich spannend machen. Ja, also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den klassischen Wiedereintrittssystemen und unseren. Wir machen da nämlich noch was ganz richtig Spannendes, was wir jetzt auch bei diesem ersten Testflug dann auch real demonstrieren werden. Und zwar bei den klassischen aufblasbaren Hitzeschilden, sowas wie jetzt Hyatt oder Lofted, was die NASA gemacht hat, da ist es so, da werden die Hitzeschilde eigentlich schon entweder im Orbit oder direkt nach dem Deorbit Burn aufgeblasen. Und das funktioniert dann so, da sind Stickstoffgasbehälter an Bord und damit werden dann sozusagen Gummiringe aufgeblasen, die verstärkt sind, zum Beispiel mit Kevlarfasern. Und außen drauf auf diesen Kevlar-verstärkten Gummiringen hast du dann eine Isolierung, weil das Kevlar und das Gummi darf halt nicht heißer werden als, ich sag mal, 300, 400 Grad Celsius. Dann brauchst du also eine ziemlich starke Isolierungslage und dann hast du außen drauf den flexiblen TPS, sagt man da, also Thermal Protection System. Das ist dann eine keramische, gewebte Lage, die außen sozusagen die Hitze dann abbekommt. Und diese Systeme werden dann ja irgendwo, ich sag mal, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde vor dem Entry-Interface-Punkt, also das ist der Punkt, wo du dann die Atmosphäre berührst, werden die aufgeblasen und dementsprechend hast du da natürlich auch ein bisschen Zeit. Bei unserem System ist das ein bisschen anders. Wir haben versucht, dieses System, was die NASA entwickelt hat, noch weiter zu optimieren für kommerzielle Anwendungen. Und das bedeutet, wir versuchen, das System noch leichter zu machen. Weil jedes Kilogramm, was wir dort sparen, ist ja ein weiteres Kilogramm, was wir dann an den Kunden verkaufen können. Und dementsprechend können wir natürlich dann auch günstigere Preise anbieten. Und wie wir das jetzt machen, dieses Sparen, ist halt auf zwei Weisen. Also zum einen, bei den klassischen Systemen von der NASA, da werden kalte Strukturen eingesetzt, also kalte Gummireifen, kalte Kevlarstrukturen, dann eine Isolierung und dann außen drauf den heißen Hitzeschild. Und bei uns nutzen wir eine heiße Struktur, also sprich, wir haben außen drauf ein Gewebe aus keramischen Fasern mit einer Hochtemperatur-Metallfolie für die Gasdichtigkeit. Und dieses Gewebe trägt gleichzeitig die Wärmelasten und die mechanischen Lasten. Das heißt, wir sparen uns diesen ganzen Anteil Isolierung dazwischen. Das spart massiv Gewicht, ist aber natürlich auch sehr, sehr riskant, weil wir ja wirklich an die Grenzen des technisch Machbaren rangehen. Und das Zweite, was jetzt noch dazu kommt, ist, wir haben uns dann überlegt, wir könnten noch mehr Gewicht sparen, also massiv Gewicht sparen, wenn wir nicht diesen ganzen Stickstoff komplett mitschleppen müssen, ja? Sondern wenn wir nur eine kleine Menge an Stickstoff nehmen, um initial in Form zu kommen. Und dann die restliche Gasmenge aus der Atmosphäre entnehmen. Also unser System ist ein luftatmendes Wiedereintrittssystem.
Also tatsächlich wie beim Paragleitschirm zum Beispiel.
Ja, ganz ähnlich, ganz ähnlich.
Okay.
Nur dass wir das aktiv machen, ja. Also da wird es jetzt wirklich sehr technisch, aber im Endeffekt ist es so, du hast vorne diesen Hitzeschild, der ja keramisch ist. Und zwischen dem Hitzeschild und der Schockwelle, die sich dann davor bildet, da bildet sich eine Grenzschicht und die ist ungefähr 20 cm stark. Und diese Grenzschicht ist vergleichsweise kühl. Also das sind immer noch Temperaturen über 1000 Grad Celsius, aber es ist vergleichsweise kühl. Und diese Grenzschicht, die saugen wir aktiv ab. Also da sind Öffnungen quasi in diesem Hitzeschild drin. Hinter den Öffnungen sind dann weiter keramische Lufteinlässe. Und dahinter sitzen dann Kompressoren aus Hochtemperaturmetalllegierung, die elektrisch angetrieben werden. Und damit saugen wir die Grenzschichtluft ab und nutzen das zum Aufblasen des Systems. Und du hörst schon, das ist technisch hochkomplex, ne? Das ist wirklich hochkomplex. Also bei unserem ersten Testflug jetzt Anfang nächsten Jahres werden wir das System mal komplett testen. Und da ist natürlich ein hohes Risiko dabei, dass wir es auch nicht zurückschaffen. Aber das ist auch gar nicht das Ziel, weil das Ziel ist im Endeffekt, dass wir echte Flugtestdaten bekommen. Weil niemand hat sowas bis jetzt gemacht, also auf der ganzen Welt nicht. Und du kannst am Boden so viel simulieren und im Plasmawindkanal testen und berechnen, wie du willst. Aber am Ende des Tages ist die Realität doch was anderes.
Das heißt,
Und deswegen müssen wir.
habt ihr jetzt schon Redundanzen eingeplant? Also wie da eben die zweite Gaskartusche, die dann im Notfall dann doch nochmal den initialen Kick gibt,
Wir
dass
haben
es dann
sogar
aufgeht?
drei Gaskartuschen
Okay,
dabei,
gut.
nochmal extra.
Also besser als im Buch, super.
Besser als im Buch, genau. Und auch das atmosphärische, also das Luftatmensystem ist auch redundant ausgelegt. Aber nichtsdestotrotz, na, das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Du hast es ja zum Beispiel beim Starship gesehen, die haben 4 Versuche gebraucht, bis sie es dann mal zurückgeschafft haben, ne? Das ist bei uns ganz ähnlich. Also wir sind da wirklich am absoluten Limit der Technik. Und deswegen ist dieser Testflug so wichtig für uns.
Und wie stellt ihr sicher, dass ihr, also das Wichtigste, wenn ich es richtig rausgehört habe, sind natürlich erstmal die Daten, die ihr gewinnen könnt. Wie stellt ihr denn sicher, dass die wenigstens wohlbehalten bei euch ankommen?
Ja, also wir haben erstmal 3 verschiedene Kommunikationssysteme an Bord, also die auf 3 verschiedenen Frequenzen im Endeffekt die Daten runtersenden. Auf jeden Fall erstmal halt im Orbit, also bevor wir in die Atmosphäre reingehen, sodass wir schon mal Daten darüber bekommen, ob das Aufblasen vernünftig funktioniert hat, ob die Auslösemechanismen funktioniert haben. Wir haben Kameras an Bord, wir haben jede Menge Thermalsensoren, Drucksensoren an Bord, und diese ganzen Daten werden dann runtergefunkt. Und dann gibt es zusätzlich in der Kapsel drin einen Flugdatenrekorder, der nochmal zusätzlich geschützt ist. Also so, dass wenn die Kapsel jetzt beispielsweise beim Wiedereintritt auseinanderbrechen sollte, man trotzdem noch eine gewisse Chance hat, dass man auch die letzten Daten quasi bis zum Auseinanderbrechen dann noch wieder zurückbekommen kann. Und das ist natürlich extrem wichtig für uns, weil wir nach dem Flug dann direkt eine Flugdatenanalyse durchführen müssen, um dann zu schauen, wie das System angepasst werden muss, damit es dann eben beim zweiten oder spätestens dritten Flug eben auch funktioniert.
Ja, das heißt, ihr plant so, als ob es kaputt gehen würde und hofft natürlich, dass es gut gehen wird beim ersten Mal.
Ja, genau.
Okay.
Also natürlich, es wäre ein Riesenerfolg, zurückzukommen, aber da muss man wirklich ganz realistisch auch als Ingenieur rangehen. Wir sind tatsächlich jetzt mit Atmos wohl die allererste kommerzielle Firma in der ganzen Geschichte Europas, die einen atmosphärischen Wiedereintritt durchführen. Dazu kommt, wir sind die ersten, die ein luftatmendes System weltweit machen mit einem aufblasbaren Hitzeschild. Also da sind schon eine Menge First Evers dabei. Da muss schon viel, viel richtig gehen, damit es beim ersten Mal direkt klappen könnte.
Und es sind tatsächlich, also das ist jetzt kein, diese Entscheidung, was man jetzt für System integriert, das ist jetzt nicht unbedingt dadurch bestimmt, was jetzt technisch vielleicht ganz hübsch wäre, sondern tatsächlich, wie man am meisten Nutzlast dann wieder runterbekommt. Das habe ich jetzt so verstanden. Also das ist wirklich, das ist der Treiber für das, warum ihr es jetzt im Zweifelsfall ein bisschen komplizierter macht, aber dann, also auch gefährlicher für euch, dass ihr dann ja überhaupt nicht zurückkommt, aber umso höher ist dann der Gewinn am Ende des Tages, wenn ihr es dann schafft.
Genau. Ich kann dir da ein ganz konkretes Beispiel mal nennen. Hast du von WADA gehört, die jetzt letztes Jahr geflogen sind?
Das sagt mir gerade nichts.
Okay, also WADA ist eine Firma aus den USA, die auch was ganz Ähnliches machen wie wir. Und WADA hat auch eine Kapsel entwickelt mit einem kleinen Wiedereintrittskörper und mit Solarpanelen und Antrieb. Und diese Kapsel, die ist ungefähr so groß wie unsere. Also ist auch so ein Kleinsatellit in der Größenordnung 200-300 Kilogramm, fliegt auch in so einem XL-Slot von SpaceX. Und da sind gerade mal so in der Größenordnung 20 Kilogramm Nutzlast, die in der Wiedereintrittskapsel dann zurückkommen. Bei uns sprechen wir von 100 Kilogramm Nutzlast. Ja. Also das bedeutet im Endeffekt, wir haben sehr viel technisches Risiko, aber wenn das klappt, dann haben wir das leichtgewichtigste Wiederankunftssystem weltweit.
Ja, das wäre dann natürlich auch wichtig, wenn man am Mars wieder eintreten möchte. Denkst du, dass euer System auch für den Mars geeignet wäre, zumindest für ein Aerobraking-Manöver? Den tatsächlichen Orbiteinfang haben sie dann natürlich mit konventionellen Triebwerken gemacht, aber das initiale Einfangen, würde es euer System aushalten oder habt ihr es noch nie durchgesponnen, sowas?
Also ich glaube, für einen Eintritt auf den Mars, da gibt es noch eine bessere Lösung, und zwar dieses, was ich erzählt hatte, dieses Icarus-Projekt, ja, also das, was von der Europäischen Kommission gefördert wird. Das wäre da noch besser, und zwar deswegen, weil es erstens grundsätzlich schon mal für schnellere Wiedereintritte ausgelegt ist, und zum anderen, du musst dran denken, wir haben ja ein luftatmendes System bei uns, und auf dem Mars ist die Atmosphäre einfach mal einen Faktor 100 dünner als jetzt auf der Erde. Das heißt, es ist auf dem Mars auch alles ja, 100 Mal schwerer, im Endeffekt überhaupt erstmal Luft zu bekommen und dann damit auch ausreichend
Ja,
abzubremsen. Ne?
das heißt, ihr würdet wahrscheinlich einfach so durchrauschen, bevor euer Hitzeschild sich komplett aufgefüllt hätte.
Ja, also wir wären auf jeden Fall zu schnell. Ich glaube, auf dem
Ja.
Mars ist die bessere Lösung, wirklich so einen klassischen Inflatable Heat Shield zu nutzen, zusätzlich dann eben mit Fallschirm oder mit so Retropropulsion, wie man es jetzt
Ja.
bei dem Sky Crane dann von der NASA gesehen hat.
Okay. Gut. Dann vielleicht das Thema, ihr habt dann ja irgendwann, seid ja von dem ja, Wiedereintreten umgeschwenkt auf die Life Science Sachen. Also vielleicht dazu, wäre es denn prinzipiell wiederverwertbar, euer System, oder ist das einmal zu benutzen und danach nimmt man halt ein neues?
Ja, also bei unserem System sind tatsächlich sehr viele Teile wiederverwendbar. Da haben wir wieder das Beispiel, was ich eben sagte mit WADA. Bei WADA ist es so, da werden die Solarpaneele und der Antrieb und der Satellitenbus, also das, was eigentlich das Teure ist, werden nach dem Einmalgebrauch weggeworfen. Das ist halt ein technisch sehr solider Ansatz, da kann nicht viel schief gehen, aber es ist natürlich jetzt nicht besonders nachhaltig oder ja, auch aus Ingenieurssicht nicht besonders schön. Und bei uns ist es eben so, wir bringen diese ganze Kapsel zurück, und das, was wir wiederverwenden wollen, ist auf jeden Fall die Hauptstruktur. Die ist bei uns das Kohlefaser, also es ist auch eine Hochleistungsstruktur. Dann die ganze Avionik, also Flugcomputer, Sensoren, Aktuatoren, die Fans, die wir fürs Aufblasen nutzen, das Antriebssystem, Solarpaneele. Das sind alles Sachen, die wir wiederverwenden wollen. Und das, was wir bei den ersten Flügen auf jeden Fall ersetzen werden, einfach schon aus Sicherheitsgründen, ist der Inflatable Heat Shield. Also den werden wir quasi abnehmen dann von der Kapsel und dann durch einen anderen neuen Inflatable Heat Shield ersetzen, weil es zum einen aus betriebswirtschaftlicher Sicht eigentlich keinen großen Unterschied macht. Der ist nämlich nicht sehr teuer. Und zum anderen ist das halt ein Sicherheitsfaktor, ne? Das sind ja schon extreme Lasten, die auf diesen Hitzeschild draufgehen. Das heißt, den tauschen wir dann zumindest bei den ersten Flügen aus.
Okay, da bin ich mal gespannt. Genau, und dann habt ihr jetzt dann Life Science für euch entdeckt. Ich habe früher selber mal ein bisschen in Biomedizintechnik gewildert. Da habe ich eine ganz lange, habe ich auch promoviert und solche Sachen gemacht. Aber mit Mikrogravitation hatte ich tatsächlich nie was zu tun. Deswegen kenne ich mich in dem Feld überhaupt nicht aus. Warum macht man denn ja Life Science in Mikrogravitation? Und Mikrogravitation heißt in dem Fall im Erdorbit. Ja, das ist
Ja,
Synonym.
also du bist nicht der Erste, der was dazulernt. Das war für mich auch nicht anders. Ich habe da richtig viel gelernt in den letzten paar Jahren. Und zwar ist es so, wenn du auf der Internationalen Raumstation schaust, was dort in den letzten 20 Jahren passiert ist, da sind ungefähr 3000 Experimente durchgeführt worden. Und von diesen 3000 Experimenten waren tatsächlich über 2000 im Biomedizin- und Life Sciences-Bereich. Und der Grund, warum man das macht dort oben, ist im Endeffekt, du hast besondere Bedingungen im Weltraum, die du auf der Erde nicht hast. Also Schwerelosigkeit, Strahlungsumgebung. Und da gibt es richtig spannende Sachen, die man damit machen kann. Zum Beispiel wird Forschung gemacht an Stammzellen. Es wird Krebsforschung betrieben. Es wird Alterungsforschung betrieben. Ein super spannendes Thema finde ich auch Organoide, also Organoide, das sind sozusagen Mini-Organe. Du nimmst also zum Beispiel Stammzellen von einem Menschen. Du differenzierst die zum Beispiel zu, sagen wir mal, Lebergewebe und lässt diese Stammzellen dann wachsen in Nährlösung. Und wenn du das jetzt auf der Erdoberfläche machen würdest, dann würden die durch die Schwerkraft plattgedrückt werden, also wie ein Pfannkuchen im Endeffekt. Und wenn du das aber stattdessen im Weltraum machst, dann wachsen diese Zellen dreidimensional, also so wie in einem richtigen Organ eigentlich. Und diese Organoide, die kannst du dir vorstellen, die sind vielleicht 1, 2 Millimeter groß, also so Stecknadelkopf groß. Und das Spannende ist, du kannst diese Organoide einsetzen, zum Beispiel in der Entwicklung von neuen Medikamenten. Du kannst zum Beispiel Toxizitätstests von neuen Medikamenten an diesen Organoiden machen. Und das bedeutet, du machst weniger Tierversuche. Das ist natürlich eine super Sache aus ethischer Sicht, aber gleichzeitig ist es auch wirtschaftlicher, weil wir sind halt Menschen. Ja, wir sind keine Affen oder Ratten oder Mäuse. Das bedeutet, leider ist es so, dass selbst wenn Medikamente am Tier funktionieren, werden sie in 90% der Fälle am Menschen dann trotzdem nicht funktionieren. Und das ist kein Zustand. Das muss besser werden. Und diese Organoide kannst du hervorragend in Schwerelosigkeit herstellen. Und das Spannendste, was ich bis jetzt gesehen habe, aber da sind wir wirklich wieder beim Thema Science Fiction. Es gibt in den USA eine Firma, die heißt Redwire, und die haben auf der Internationalen Raumstation die Biofabrication Facility. Und das kannst du dir vorstellen wie ein 3D-Drucker für menschliches Gewebe. Und was die dort schon gemacht haben, ist zum Beispiel letztes Jahr haben die künstlich kann man eigentlich gar nicht sagen, weil er ist menschlich, der ist natürlich, einen Meniskus gedruckt. Meniskus aus dem 3D-Drucker. Also ich meine, du kennst mit Sicherheit bestimmt ein Dutzend Leute, die irgendwelche Knieprobleme haben. Und Meniskus ist ja immer so das Nummer-1-Thema. Kann man nicht richtig operieren, kann man eigentlich nur so flicken. Jetzt stell dir mal vor, du könntest aus deinen eigenen Zellen einen neuen Meniskus bekommen, aus dem Weltraum.
Ja, das erinnert mich tatsächlich an was, bei dem ich dann auch dabei war. Das war in Hannover noch, da hat die MAH, die haben das dann Spheroide genannt. Ich nehme an, das ist das Gleiche.
Ja, genau.
aus also iPS, also induzierten pluripotenten Stammzellen, also die von einem Patienten direkt gewonnen werden können, haben die dann Herzmuskelgewebe gezüchtet. Die haben das halt,
Genau.
die haben das dann irgendwie mit Umrühren gemacht, aber die Ausbeute war halt immer relativ klein. Beziehungsweise sie haben erstmal mit Rattengewebe angefangen und dann halt das Ganze auf Menschengewebe erweitert. Aber funktioniert das dann bei euch besser? Wie muss ich mir vorstellen? Weil es gibt ja also deswegen, ich weiß, es gibt Bioreaktoren, die diese Kügelchen produzieren können, aber das scheint ja so zu sein, dass es im Weltraum vielleicht dann doch besser funktioniert.
Ja, also diese Firma Redwire, die diesen Meniskus gedruckt hat letztes Jahr, die hat interessanterweise dieses Jahr auch tatsächlich Herzmuskelgewebe gedruckt. Also genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast. So. Und da geht es jetzt erstmal darum, um Herzpatches. Also dass man mittelfristig vielleicht in der Lage ist, wenn jemand einen Herzinfarkt gehabt hatte und jetzt hat er halt einen Anteil an seinem Herzgewebe, was vernarbt ist und nicht mehr durchblutet wird, dass man das dann eben ersetzen könnte mit einem kleinen Herzpatch. Aber du siehst schon, wo die Reise hingeht. Also vielleicht sind wir irgendwann in 15, 20 Jahren so weit, dass wir tatsächlich ganze Organe drucken könnten im Weltraum. Und jetzt stell dir mal vor, was das für einen Effekt hätte, weil Stand heute ist es so, es werden jedes Jahr so um die 10.000 Herzen transplantiert, aber es wäre eigentlich ein Bedarf für 50.000 Herzen da. Und selbst wenn du das große Glück hast, auf der Spenderliste tatsächlich eins zu bekommen, ist das ja ein fremdes Herz. Du wirst also für den Rest deines Lebens immunosuppressiva schlucken müssen. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest das aus deinen eigenen Stammzellen machen. Also das würde Zehntausende Leben retten und verändern. Und ich glaube, das ist zwar noch eine riesen, riesen, riesen lange Reise dahin, aber der Aufwand ist es definitiv wert.
Okay, aber dann ich interpretiere das jetzt mal frei. Das heißt, ihr wollt dann im Prinzip dieses Vehikel anbieten, dass jemand anders in der Lage ist, eben zum Beispiel künstliche Organe zu züchten, weil das in der Schwerelosigkeit einfach besser funktioniert. Und ihr würdet euch dann an einen Launch-Provider, also jemanden, der regelmäßig Raketenstarts durchführt, hängen, um dann mehr oder weniger ein gewisses Kontingent an Schwerelosigkeit zu verkaufen. Das ist dann der Plan. Das habe ich jetzt richtig zusammengefasst, oder?
Das hast du genau richtig zusammengefasst
Okay.
und es hört noch nicht mal da auf. Also der Biomedizinbereich ist natürlich schon unser wichtigster Bereich. Aber es gibt da auch andere Anwendungsbereiche und ich teaser hier schon mal was, ich kann es jetzt noch nicht ganz erzählen, aber wir haben bei unserem ersten Flug tatsächlich einen super spannenden Kunden auch an Bord und der macht Halbleiter im Weltraum. Also da sprechen wir von der nächsten Generation von Chips. Also heutige Chips sind ja irgendwo jetzt mittlerweile am Rand dessen, was physikalisch möglich ist mit Silikon. Technologie, ja, wir sind bereit mittlerweile im Bereich von 5 oder 3 Nanometern und irgendwann geht es halt nicht mehr kleiner. Und wenn du jetzt dann wirklich noch bessere Chips entwickeln willst, dann musst du auch über andere Materialien nachdenken. Also zum Beispiel Siliziumkarbid statt Silikon oder zum Beispiel Galliumarsenid. Also das sind so andere Materialien, die man nutzen kann für Hochleistungschips. Und das Problem mit diesen anderen Materialien ist, wenn du versuchst, aus denen auf der Erdoberfläche einen vernünftigen Kristall zu ziehen, aus denen dann diese Ingots, also die Wafer gemacht werden, dann hast du oft das Problem, dass die Schwerkraft dort Kristalldefekte induziert. Und wenn du jetzt die Schwerkraft aus der Gleichung rausnimmst, kannst du auf einmal einen perfekten Kristall ziehen. Und das kann sich lohnen für solche Hochleistungschips. Und ja, wie gesagt, kleiner Teaser hier, aber da kommen jetzt in den nächsten paar Wochen dann spannende Nachrichten
Dann werde ich
vielleicht.
mal die Ohren und Augen offen halten danach. Wir nehmen ja dann tatsächlich, wir sind jetzt ein bisschen früher dran. Der eigentliche Podcast, den werden wir wahrscheinlich dieses oder übernächstes Wochenende aufnehmen. Das heißt, falls zwischendurch was rauskommt, kannst du es mir gerne zuschicken. Dann werde ich das einfach noch mit in die Shownotes aufnehmen. Dann kann man das schon direkt nachschlagen, jetzt in dem Moment, in dem man es hört. Aber ja, das ist spannend. In Kristalle, das ist ja noch eine komplett andere Welt für sich. Das stimmt. Und das Halbleiter ist natürlich jetzt erstmal äußerst interessant, weil man da, ja, wie du meintest, in physikalische Grenzen hinein manövriert und es dann doch schon interessant wäre, da weitere Materialien zu erschließen.
Ja, und Kristalle, also da geht es wieder zurück, sage ich mal, zum Thema Bio. Da gibt es auch eine interessante Anwendung und zwar das Thema Proteinkristallisation. Also die meisten Medikamente sind ja irgendwo proteinbasiert und da geht es ganz viel darum, dass man diese proteinbasierten Medikamente eben in einer bestimmten Kristallform verabreicht. Ja, und ist teilweise auf der Erde auch aufgrund der Schwerkraft wieder sehr schwierig, immer die gleichen Qualitäten dieser Kristalle zu erreichen. Und das kann durchaus den Unterschied machen, ob du ein Medikament zum Beispiel bei einem Krebspatienten intravenös im Krankenhaus bekommen musst. Oder ob du das subkutan, also einfach nur unter die Haut von deinem Hausarzt zu Hause bekommen kannst. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied dann in der Lebensqualität für den einzelnen Patienten. Und ich glaube, dem Patienten ist es ziemlich egal, ob die Kristalle für seine Medizin aus der Fabrik oder aus dem Weltraum bekommen. Es geht um die Qualität des einzelnen Menschen. Ne?
Aber meint ihr, dass ihr dann genug Durchsatz irgendwann hinbekommt dafür? Also ihr spekuliert ja darauf, dass noch mehr Raketenstarts durchgeführt werden, nehme ich mal ganz stark an. Weil sonst.
Ja, also ja, es spielt uns natürlich in die Karten, was Elon Musk jetzt mit SpaceX in den letzten 20 Jahren gemacht hat, dass die Startpreise für Raketen eigentlich im freien Fall sind. Und jetzt mit Starship werden die Preise nochmal wahrscheinlich um bis zu einem Faktor 10 nochmal runtergehen. Das hilft uns natürlich massiv, aber wir versuchen auch relativ klein und bescheiden an die ganze Herausforderung ranzugehen. Also unsere Phoenix-Kapsel ist ja wirklich im Vergleich zum Beispiel so einer Dragon-Kapsel um einen Faktor 30 kleiner. Also statt 3 Tonnen bringen wir eben nur 100 Kilogramm zurück. Und es ist deutlich einfacher, 100 Kilogramm biomedizinische Nutzlasten zu finden, als jetzt 3000 Kilogramm. Ja. Und auch unser Team ist zwar ja, mit 40 Personen schon relativ stark, aber wenn du das vergleichst mit großen Raumfahrtunternehmen, die vielleicht Hunderte oder Tausende Mitarbeiter haben, ja, das ist natürlich dann auch noch deutlich kostengünstiger.
Also hast du noch irgendein spannendes Thema, was euch aktuell beschäftigt, bevor ich jetzt hier irgendwie schon ein bisschen in die Zukunft, ich habe noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, wie es weitergehen könnte mit eurem Wiedereintrittssystem. Aber vielleicht gibt es noch was
Ja,
Aktuelleres.
also wir sind ja, wie gesagt, jetzt in der Endmontage von der ersten Kapsel. Aber was jetzt auch schon super spannend bei uns ist, ist, wir fangen jetzt an, mit der Planung für die zweite Kapsel direkt hinterher, ne? Also wir haben da Pläne, wie wir die Fähigkeiten von dieser Kapsel Schritt für Schritt weiter ausbauen, also mit Antriebssystemen, mit Solarpanelen, mit mehr Nutzlastkapazität. Und ja, das Spannende halt wirklich an dieser Technologie ist, wenn die so funktioniert, die ist nicht nur extrem leichtgewichtig, sondern die ist auch extrem skalierbar. Also wir fühlen uns wohl damit, irgendwo 50 Kilogramm Experimente zurückzubringen, aber wir fühlen uns auch wohl damit, eine 10 Tonnen Raketenstufe zurückzubringen. Und ich glaube, ja, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Ja, das wäre tatsächlich wichtig, dass man die Oberstufen langsam mal, dass man das besser in den Griff bekommt. Okay, aber da sind wir ja schon im Prinzip beim Thema, wo geht die Reise hin? Erstmal vielleicht so ganz, also nicht ganz, ganz weit in die Zukunft geblickt, aber so in die nähere Zukunft, wo denkt ihr, oder wo denkst du, dass seid ihr so in 5 bis 10 Jahren steht, oder wo das Thema der aufblasbaren Hitzeschilder in 5 bis 10 Jahren denn so angekommen sein wird?
Also ich glaube, die aufblasbaren Hitzeschilde haben den riesen Vorteil, dass du sie halt für diese ganzen verschiedenen Bereiche anwenden kannst. Ja? Also sowohl für Experimente im Weltraum als auch für Raketenstufen. Es gibt sogar Dual-Use-Themen, für die du die einsetzen kannst. Und das Spannende ist ja immer, wenn du eine Technologie hast, die auf so viele verschiedene Bereiche anwendbar ist, dann kannst du sie sehr gut damit skalieren und dann günstiger machen. Ne? Unser Ziel ist natürlich, dass wir ein sehr großer, dominierender Player werden für den Rücktransport von Fracht aus dem Weltraum. Also, wenn du dir das auf der Erde mal anschaust, mit den Transportsystemen, da hast du ja eigentlich, ob das auf der Straße ist oder auf der Schiene oder in der Luft oder auf dem Wasser, du hast immer verschiedene Größen von Transportsystemen und diese Transportsysteme sind auch immer wiederverwendbar. Also, die gehen tausendmal von A nach B und deswegen ist es so günstig, ja. Und wenn du dir das dagegen im Weltraum anschaust, also bis SpaceX kam, wurden alle Raketen eigentlich weggeworfen. Also der Teil hoch in den Weltraum war immer nur Einbahnstraße und dementsprechend natürlich auch extrem teuer. Transport durch den Weltraum nur Einbahnstraße und Transport aus dem Weltraum zurück nur Einbahnstraße. Und wir hatten noch nicht mal überhaupt irgendwas hier in Europa. Also in Europa gibt es bis jetzt kein einziges kommerzielles Unternehmen, das einen atmosphärischen Wiedereintritt durchgeführt hat. Und ich glaube, die Zukunft ist halt, dass wir auch für den gesamten Transport hoch in den Weltraum, durch den Weltraum und zurück aus dem Weltraum wiederverwendbare Transportsysteme haben werden. Und das wird massiv die Kosten runterbringen und dann eben auch es ermöglichen, dass auch ganz normale Menschen auch an der Weltraumfahrt irgendwo teilhaben können.
Aber als du meintest, zurück aus dem Weltraum oder aus dem Weltraum herunter, da muss ich spontan an ein früheres Buch, das wir mal im Podcast hatten, denken. Da ging es ja um Asteroidenmining, das dann wahrscheinlich euer ultimatives Ziel, dann die wertvollen Metalle aus dem Weltraum wieder runterzubringen, oder?
Du, wenn es irgendwann mal einer schafft, dass er das ökonomisch sinnvoll durchführen kann, dann stehen wir bereit und helfen denen sehr, sehr gern.
Okay. Gut. Vielleicht auch noch ein bisschen Science Fiction, weil das noch bei weitem nicht so weit gediehen ist, aber du meintest ja, es war für dich das Spaceship One war für dich ja Inspiration, überhaupt mit dem Thema anzufangen. Und das Spaceship One wurde ja eigentlich entwickelt, um Weltraumtourismus zu ermöglichen. Und der Weltraumtourismus, ja, der steckt jetzt, ich sag mal, in den Kinderschuhen. Es passiert tatsächlich mehr und mehr, aber natürlich immer noch, ich formuliere es mal so, es ist ein sehr teures Hobby, um es höflich zu formulieren. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, das kommt dann ja auch vor, dann gibt es irgendwie ein paar Raumstationen, zu denen man dann hochfliegen kann, um sich die Erde von oben anzugucken oder mal zum Mond zu fliegen. Aber gerade im niedrigen Erdorbit wäre es natürlich gut, wenn man so wie auf großen Kreuzfahrtschiffen halt Rettungsboote hätte. Und da dachte ich, das klang eure Technologie oder klang jetzt halt der aufblasbare Hitzeschild jetzt auch so danach für mich, dass man damit dann natürlich immer was da hat, falls mal alle Stricke reißen, dass man damit runter kann. Ich hatte jetzt dann halt so die Vorstellung, 100 Kilogramm, ja gut, ich wiege weniger als 100 Kilogramm, dann könnte ich noch einen Schirm mitnehmen und dann würde ich in eure Kapsel schnallen, damit wieder eintreten und wenn es langsam genug ist, aussteigen und einen Fallschirmsprung hinlegen. Wäre das denkbar? Also abgesehen davon, dass das natürlich zum jetzigen Zeitpunkt hochriskant wäre, aber Das wäre ja eine Notlösung irgendwo.
Ja. Also ich muss dazu sagen, ich halte von diesem Thema Weltraumtourismus jetzt nicht so viel. Was mich damals eigentlich als Jugendlicher daran so fasziniert war, dass der Burt Rutan, der damals dieses Spaceship One entwickelt hat, dass der sich das getraut hat, quasi als Privatperson sowas zu machen, was vorher nur die NASA gemacht hat, ne? Das fand ich eigentlich so super beeindruckend daran, weniger jetzt das Thema Tourismus, ne? Und wenn es jetzt darum geht, Menschen aus dem Weltraum zurückzubringen, also einen Vorteil hat unser System da tatsächlich. Und zwar, ich hatte ja schon erzählt, dass wir sehr weit oben in der Atmosphäre abbremsen, also in den dünnen Atmosphärenschichten, wo es nicht so heiß wird. Was ich aber noch nicht gesagt habe, ist, wir haben tatsächlich auch einen Lifting Body. Also das System hat sozusagen eine asymmetrische Form. Und diese asymmetrische Form, die sorgt dafür, dass wir Auftrieb innerhalb der Atmosphäre erzeugen. Also unsere Kapsel, die geht nicht wie eine Kanonenkugel gerade rein in die Atmosphäre, sondern die gleitet eigentlich durch die Atmosphäre. Und der Effekt davon ist, dass die G-Lasten runtergehen. Also während du bei so einem ballistischen, ungesteuerten Wiedereintritt typischerweise 9 oder 10 G beim Wiedereintritt erreichst, was halt auch schon, also selbst für einen trainierten Piloten extrem hart ist, haben wir weniger als 4 G durch dieses auftriebserzeugende System. Das ist natürlich grundsätzlich mal was für biologische Nutzlasten, da zähle ich mal die Menschen mit dazu. Ja. Natürlich sehr, sehr angenehm ist, ja. Aber wenn man wirklich jetzt ernsthaft Menschen transportieren möchte, das ist nochmal was ganz anderes als Fracht zu transportieren. Also da muss man wirklich extreme Sicherheitsvorkehrungen treffen, extreme Zuverlässigkeit haben, sehr viel Risikomanagement betreiben. Und also die Firma hier heißt Atmos Space Cargo aus einem Grund. Ja, also das Thema Astronauten auf Raumstationen, da gibt es andere, die das machen wollen. Und wir konzentrieren uns darauf, dass wir eben Fracht zurückbringen, die den Menschen auf der Erdoberfläche helfen soll und weniger jetzt den Touristen. Ja.
Okay. Genau, dann habe ich noch gesehen, dass ihr in diesem Konsortium drin seid. Das nennt sich EVA. Nee, also soll das tatsächlich Extravehicular Activity bedeuten oder ist das dann was anderes?
Es heißt tatsächlich EVA, das EVA, Projekt.
Okay.
Und bei EVA, da arbeiten wir zusammen mit zwei anderen deutschen Startups. Das eine ist Rocket Factory Augsburg. Ich glaube, da brauche ich wahrscheinlich gar nicht so viel dazu sagen. Ne? Die dürften bekannt sein.
Ja.
Raketenhersteller aus Bayern. Ganz spannend auch im Rennen, sage ich mal, darum, wer jetzt in Europa sozusagen das europäische SpaceX werden wird. Ja, wir schauen dann natürlich immer ESA Aerospace, Rocket Factory Augsburg.
Es gibt auch noch wir drücken natürlich die Daumen für die deutschen Unternehmen. Aber
ach du, ich finde
es gibt nicht, es gibt ja nicht, es gibt ja nicht nur in Deutschland Startups, was das angeht.
Ja, soll der Beste gewinnen, auf jeden Fall. Genau, und der andere Partner in dem Konsortium ist Juri. Und Juri, die sitzen bei uns auch in Baden-Württemberg unten am Bodensee. Und Juri ist eigentlich eine Ausgründung von Airbus Defence and Space in Friedrichshafen. Und die Gründer haben damals schon bei Airbus sehr viel Erfahrung gesammelt mit diesem Thema Biomedizin im Weltraum und haben dann irgendwann gesagt, okay, das können wir auch selber. Und haben dann ihr eigenes Unternehmen gestartet und sind da sehr erfolgreich mit. Die haben schon viele Missionen jetzt geflogen, zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation, sind zum Beispiel da mit SpaceX, mit der Dragon-Kapsel hochgeflogen. Und das Spannende daran ist eigentlich, wenn man jetzt diese drei Unternehmen zusammenbringt, dann können wir quasi diese gesamte Wertschöpfungskette mit europäischen Unternehmen abdecken. Also Rocket Factory Augsburg für den Start, Juri für die Biomedizin im Weltraum und uns für den Rücktransport und alles aus einer Hand. Und wir verstehen uns super und haben eine sehr enge Beziehung. Das heißt, das ist wirklich wie aus einem Guss dann für den Kunden.
Okay. Das schmeißt, also die, ich sag mal, technischen Schwierigkeiten, die die RFH hatte, die betrifft euch dann jetzt aber gar nicht direkt. Ich hatte es so verstanden, dass ihr erstmal überhaupt mit SpaceX demonstrieren wollt, dass eure Technologie funktioniert. Das heißt, ihr arbeitet alle jetzt erstmal separat und wenn dann alle zeigen konnten, das hat jetzt funktioniert, dann wird daraus dann der Schuh geschnürt.
Genau.
Okay.
Und ich denke, also das, was du bei RFA jetzt gesehen hast, da muss man ehrlicherweise sagen, das ist völlig normal.
Ja,
Also es
klar.
gibt eigentlich in der Geschichte der Raumfahrt ja fast keinen, der es beim ersten Raketenflug im Weltraum geschafft hat. Also auch SpaceX haben irgendwie 4, 5 Versuche dafür gebraucht. Das ist völlig normal und das haben wir auch so mit eingeplant. Und ja, bei uns, wir fliegen jetzt für den ersten Flug mit SpaceX. Das heißt, wir entwickeln alle drei unserer Technologien parallel. Und wenn wir alle soweit sind, können wir die Technologien zusammenklicken, mehr oder weniger, Plug and Play, und haben dann alles aus einer Hand.
Das heißt, ihr seid ja schon über Schnittstellen einig geworden und müsst halt jetzt noch euer Produkt oder eure Technologie reifen lassen, bis es dann funktioniert.
Genau.
Ja, sehr gut. Dann gehen mir tatsächlich langsam die Fragen aus. Hast du denn vielleicht noch irgendwas Spannendes, was du erzählen möchtest, bevor wir hier uns dann verabschieden?
Also ich würde
Was dir
einfach
noch.
nur sagen, für alle, die zuhören, die nächsten paar Monate werden super spannend bei uns. Wir sind jetzt in der Endmontage für den ersten Testflug und wir werden jetzt auch in den nächsten paar Wochen und Monaten mal so langsam einen Blick hinter die Kulissen erlauben und einfach mal ein bisschen zeigen, was wir technologisch machen und auch mal zeigen, wie sehr wir wirklich hier an die technischen Limits herangehen. Weil ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass wir hier in Europa uns auch mal wieder trauen, nicht nur zu kopieren, was andere schon vor uns gemacht haben, sondern wirklich mal in der Technologie mal so einen Leapfrog zu machen, also wirklich mal Technologie zu entwickeln, die Weltklasse sein kann. Und das kommt natürlich mit Risiko, ist aber auch super spannend. Also da würde ich mich freuen über jeden, der uns da folgt.
Super, dann erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns hier unterhalten können. Und das ist natürlich eine super Bereicherung für unseren Podcast. Das ist ein ganz anderes Format als das, was wir normalerweise anbieten. Und das werden auch die Hörerinnen und Hörer gewiss zu schätzen wissen. Und damit geht's jetzt wieder über in den normalen Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne.